Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute bin ich im Gespräch mit Christian und Dirk von der Bäckerei Aubacke in Erfurt. Die beiden haben sich gesucht und gefunden und arbeiten als Team zu zweit und das ausschließlich zu zweit in ihrer eigenen Sauerteigbäckerei in einem ehemaligen Gewächshaus zusammen. Sie backen 400 bis 500 Brote in der Woche und haben ansonsten auch viel zu erzählen. Was genau, das erfahren wir jetzt. Hallo Christian, hallo Dirk.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich habe euch durch einen kleinen Medienbeitrag entdeckt. Ihr betreibt eine, klein würde ich es gar nicht mehr nennen, angesichts der Fotos, die ich gesehen habe, aber eine Bäckerei in Erfurt oder bei Erfurt. Könnt ihr gleich nochmal klären. Das heißt, ihr seid in Thüringen und ich habe gerade mit Freude festgestellt im Vorgespräch, dass einer von euch beiden aus meiner Heimatstadt, die Johanngeorgenstadt im Erzgebirge, stammt. Das freut mich besonders. Und da wäre dann natürlich auch die Frage zu klären, ob das Brot irgendwie was damit zu tun hat oder im entferntesten Sinne die Stadt oder das Erzgebirge vielleicht auch irgendwas zum Brot beigetragen hat. Aber da kommen wir vielleicht später zu. Erstmal herzlich willkommen im Podcast und die Frage wäre für alle anderen, die jetzt zuhören, stellvertretend gestellt, was tut ihr denn bei oder in Erfurt genau? Wie ist euer Bäckereikonzept?
Ja, ich bin der Christian und wir haben uns vor ein paar Jahren überlegt, besser gesagt vor 2-3 Jahren haben wir uns ganz konkret überlegt, nachdem wir in Holzbacköfen ganz viel gebacken haben, in Backhäusern unterwegs waren und während der Lockdowns und während der Corona-Zeit in diesen Holzbacköfen und Backhäusern über 8.000, 9.000 Brote probiert, ausprobiert, weitergegeben, auch streckenweise verkauft haben. Wir wollen eine eigene kleine Bäckerei aufmachen und unsere alten Berufe ein bisschen an den Nagel hängen. Und da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen erzählen, woher wir kommen. Mhm. Was wir konkret hier dann gemacht haben, ist natürlich ein weiter Weg. Ne, so der, ja. Ging dann so anderthalb Jahre mit einer Suche nach einer eigenen Stätte. Dann kam natürlich die Geschichte mit der Meisterpflicht und ne, mit einer Genehmigung für diesen Ort hier auch als Bäckerei zu betreiben. Und wir haben dann weiter geguckt, okay, was wollen wir denn eigentlich machen? Was ist denn so die Essenz, die Folgerichtigkeit aus dem Backen in den Holzbacköfen? Und das war, wir gehen weiter diesen Weg des, sag ich mal, qualitativ hochwertigen Brotes oder Teigbearbeitung und Fermentationsprozesse ins Brot bringen oder mit dem Brot hantieren. Was so viel heißt, wir backen ausschließlich mit Sauerteigen und zusätzlich mit, sag ich mal, an ausgewählten Stellen mit wilden Hefen, ja. Also mit Hefewasser. So, da wir beide aus dem Zuhause-Back-Kontext kommen, haben wir am Anfang versucht, in diesen Backhäusern die Zuhause-Prozesse auf etwas größer zu skalieren. Und das machen wir vom Prinzip her hier auch. Wir sind jeden Tag dran, Teige quasi, also Brot zu backen, was man eigentlich nur zu Hause backen kann, in der Größe des Aufwandes.
Ja.
Und wir arbeiten über viele Vorstufen und ja, sind, also die Brote, die brauchen so zwischen 35 und 70 Stunden, so vom ersten Anfassen. Zum ersten Zusammenrühren, irgendwie erste Vorstufe Sauerteig bis zum Ausbacken. Das sind so ganz lange Prozesse und wir stellen eben fest bei uns, dass dann am Ende Menschen kommen, die das essen, die so vorher mit Unverträglichkeiten zu tun hatten zum Beispiel oder lange nach gutem Brot gesucht haben. Also in Thüringen gibt es ein paar interessante Bäckereien, die auch, sag ich mal, Brot neu denken oder Back- und Teigwaren neu denken. Aber das hat, wir gehen noch immer noch ein Stückchen weiter. Hinzu kommt, dass wir uns viel mit Urkornmehlen und Urkorngetreiden beschäftigen. Also, Wir haben ein paar Landwirte als Partner, die bauen Emmer, Einkorn, Rotkornweizen, Waldstaudenrocken an und sind eigentlich, gehen eigentlich immer weg von diesem Weizen-Rocken-Sektor. Das spielt zwar schon eine Rolle, aber interessanter ist dann wirklich sind diese Urkorn-Getreidearten und das Hantieren mit diesen, ja, die Fermentation mit diesen Getreidesorten und Mehlsorten. Das ist so, erstmal so ganz grob. Wir sind ein bisschen außerhalb von Erfurt, also im Norden. Da geht die A71 lang, also noch über die A71 und haben vor anderthalb Jahren ein Gewächshaus in einer Gärtnerei umgebaut. Also hier ist quasi das Gerüst eines Gewächshauses, sitzen wir auch gerade. Und haben dann irgendwann Folien und Glas entfernt mit dem Besitzer hier, der gesagt hat, wir bauen das hier um. Und es ist quasi eingehaust mit Sandwichplatten. Und dann haben wir gefliest und Wasser und Strom rein. Das war ein riesiges Projekt für uns. Es ging relativ schnell trotzdem. Also, ja, da weil das so ganz spartanisch.
Würde ich gleich nochmal drauf kommen.
Hingestellt wurde.
Das heißt, ihr seid eine reine Sauerteigbäckerei, eher außerhalb der Stadt und betreibt das zu zweit. Gehen wir mal vielleicht erstmal an den Anfang zurück. Ihr habt ja beide diesen Hobbybäcker-Hintergrund. Wann ging denn das los? Also wann habt ihr eure ersten privaten Brote gebacken und wo war dann der Punkt oder vielleicht der Zeitraum, wo ihr dann gemerkt habt, oh, das macht Spaß, das könnte vielleicht auch ein bisschen größer funktionieren?
Also von meiner Seite aus kann ich nur sagen, ich kann das kurz beschreiben. Ich habe den Krishan irgendwann kennengelernt, unsere beiden Freundinnen kennen sich sehr gut und der hat damals schon Brot gebacken. Ich komme eher aus der Ecke Pizza machen und habe dann irgendwann mal festgestellt, dass man, wenn man den Pizzateig mit ein bisschen Hefe auch ein bisschen länger stehen lässt, dass man durchaus auch bessere Ergebnisse erzielen kann. Und war da wirklich sehr leinhaft bestückt. Ich kann jetzt aus meiner Sicht so hobbymäßig ganz gut kochen. Und als ich Krishan sein erstes Brot gegessen habe, war ich vollkommen hin und weg. Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass man so eine Qualität einfach erzeugen kann. Und dann haben wir quasi, als wir uns kennengelernt haben, habe ich immer mal Brot geholt, wenn er mal eine größere Menge gemacht hatte. Und irgendwann gefragt, kann ich mal dabei sein und mir das mal angucken. Und ab dem Punkt haben wir dann angefangen, zusammen zu arbeiten. Und da das sehr gut harmoniert hat von Anfang an, hat sich das einfach ganz natürlich von meiner Seite aus entwickelt. Krishan wiederum ist natürlich wesentlich länger dabei. Ne? Ich weiß nicht, willst du nochmal?
Ich habe, wann habe ich denn ungefähr angefangen? 2009, 2010 habe ich das erste Mal Brot gebacken. Das waren so Steine, wie bei vielen wahrscheinlich. Und dann das habe ich ein paar Runden probiert. Und es war auch okay, dann bin ich jobmäßig nach Oberfranken gewechselt. Da gab es gar keine Möglichkeiten, als ich zurückkam nach Erfurt 2014. Und da ging das eigentlich, also bin ich wieder ran. Und dann habe ich aber, also wie viele, ne, mit Minimalhefe gearbeitet und habe deinen Blog zum Beispiel auch entdeckt und viele andere, also Blogs, die da so in der Zeit entstanden. Und habe mir ein paar Bücher besorgt und habe dann festgestellt, okay, da gibt's ja, das schmeckt ja meiner Family so nach, also wenn man quasi über lange Zeit die Teige führt. Und dann gibt's irgendwie, ich war ja im Kultursektor tätig, viel Theater gemacht und hatte auch Phasen, wo ich echt viel Zeit hatte. Und dachte so, das ist ja interessant, wie kommt man in dieses Universum, wie geht man da noch weiter rein und was ist eigentlich Sauerteig? Das war so 2016, würde ich sagen. Da ging das irgendwie dann richtig los. 2018 habe ich ein, zwei Praktikas gemacht und dann wurde es immer mehr und ich fing dann an, wie wahrscheinlich bei vielen, mehr zu backen, also für bekannte Freunde und irgendwie ständig der Ofen an zu Hause. Und dann daraufhin haben wir als dann ich habe dann auf einer Hochzeit, ich wurde dann gefragt, ob ich auch für eine Hochzeit backe in einem Backhaus, bei dem ich mitgeholfen habe. Das steht in Rockstedt, das ist bei Mühlhausen. Die haben einen einen Ofen, der ist 4,80 Meter tief. Da passen 100 Brote rein. Und das habe ich vor zweimal mitgemacht, so diesen, also Maibacken und Weihnachtsbacken. Und das war total spannend, da ist, diese Vorgänge mitzuerleben und wie sie auch, wie dort Brot gemacht wird. Und an der Stelle ging das Feuer, glaube ich, los. Da habe ich so, okay, das ist interessant. Und in einem anderen Backhaus in der Nähe von Erfurt habe ich dann mitgeholfen und dann ging das eigentlich immer, also das wurde extremer, so mit den eigenen Ansprüchen, sagen, okay, Brote zu machen mit einem Podisch, Brühstück, Quellstück, also ganz viel durchprobiert, Mehlsorten durchprobiert, ne, irgendwo, also Spezialmehle aus Italien, Frankreich kommen lassen. Und also überall, wo ich war, auch als ich in Norwegen zu Besuch war, denn die haben also in den Supermärkten ganz breit gefächerte Angebote an Mehlen aus aller Welt. Hm. Und da entstand zum Beispiel auch eine Brotsorte der Norweger, den wir heute auch hier verkaufen. So eigentlich ein Weizen-Mischbrot mit einem gerösteten Waldstortenrocken-Kochstück. Also so experimentiert man so vor sich hin. Und dann war ich aber selber an einem Zeitpunkt, wo ich mit der Kultur gar nicht mehr so richtig happy war und dachte so, ich beende das. Und habe im Januar 2020 meinen Job gekündigt, mhm, im Theater. Und dann war schon der erste Lockdown. Und dann haben die Vereine den Backhäusern nicht mehr arbeiten können. Ich habe aber gefragt, kann ich das, darf ich mal alleine daran an den Ofen, und habe dann versucht, ganz ganz weiche Teige in den Ofen zu bringen. Also so über lange Führungen und da habe ich, also ging eigentlich die Grundsteinlegung für die Rezepturen, die wir heute benutzen, los. Und da, also in diesen 2 Jahren tauchten ganz viele Menschen auf. Also Dirk tauchte auf und noch 3, 4 andere Leute, die uns immer wieder unterstützt haben. Wir waren so eine kleine Gang in dieser Zeit. 2020, 2022. Und irgendwann meinte meine Liebste, du musst dich jetzt mal entscheiden, was du willst. So, und dann dachte ich, okay, ich entscheide mich, aber ich muss mal rumsuchen, ob es überhaupt was gibt. Und wir haben, ich habe ein Dreivierteljahr in Erfurt gesucht, nach einem Ort. Und es hing immer an irgendetwas, an irgendwelchen, Grundvoraussetzungen, ne? So Orte zu finden, alte Fleischereien, alte Bäckereien. Die einen, da war das mit der Hausgemeinschaft nicht, oder die anderen, da war das mit Stromanschluss, hat nicht funktioniert, oder es war, gab keinen rutschfesten Boden. Und ich habe dann mit der Handwerkskammer Kontakt aufgenommen und auch mit der Innung, die Thüringer Innung sitzt ja in Dresden. Mhm. Da kann ich mich auch erinnern. Die haben mir relativ gut geholfen, auch so was Suche, also mit was so Suche angeht nach, okay, was für Grundbedingungen muss ich denn erfüllen? Und dann ein anderes Kapitel ist natürlich die Prüfungsgeschichte.
Genau, da würde ich dann gleich nochmal drauf kommen. Aber es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass sie dir auch bei der Suche geholfen haben. Also meinst du tatsächlich auch nach alten Betrieben, die vielleicht schon aufgegeben haben? Oder
nee, galt nicht, das jetzt eher, sondern eher so im Sinne von, worauf sollte ich achten, ja, damit ich keine grundlegenden Fehler begehe? Weil, mhm, ich natürlich auch nicht wusste, wie stricken sich denn da die Vorgaben. So, welche Vorgaben gibt es denn da auch arbeitsschutzrechtlich und lebensmittelhygienetechnisch? Genau. Und ich war aber eigentlich kurz davor aufzugeben, weil es gar keinen Ort gab, und bin dann zurück zu einem der Initiatoren, die mich ein bisschen auf den Weg geschickt hatten. Und das ist der Besitzer von dem Grundstück hier, von den Gewächshäusern. Er meinte, also ich meinte dann zu ihm irgendwann, ich finde in Erfurt nichts, Innenstadt, das ist echt verrückt, ich komme nicht weiter, hast du nicht einen Ort? Und dann meinte er so, ja, hier, guck mal, das sind irgendwie 160 Quadratmeter und wir bauen es jetzt hier um. Und dann habe ich in großen Augen angeschaut und jetzt so ein echt, ja, machen wir. Ich habe einen Hofladen, das Brot passt da gut zum Hofladen, und mach mal eine Planung. Genau. Und dann selbst bei der Planung ging es natürlich weiter. Ich habe noch nie eine Bäckerei geplant.
Klar.
Also, ja. Also so ungefähr war dieser Weg bis, ne, bis zu diesem Punkt Bau. Da mussten wir lange warten auf die Sandwichplatten und haben in der Zeit, sind wir durch Deutschland gefahren und haben Material eingesammelt. Also Wägen, Tische. Ich hatte also ein kleiner, wir haben einen relativ kleinen Ofen, hat 8 Etagen, das ist ein Mief, eigentlich ein Kuchen, ein Ladenbackofen. Mhm. Und darin backen wir dann Kühlzelle und wir haben Türen gesammelt und Fenster und Lüftungsanlage mussten wir konzipieren und hatten immer mal so kleine Unterstützung, Fliesen legen. Und das haben wir dann eine 5-monatige Arbeit gemacht. Genau, parallel Geräte geputzt, repariert. Und haben eigentlich nur gebrauchte Waren hier, außer eine Tischplatte. Die ist neu. Ansonsten ist alles quasi irgendwo her.
Mhm. Also. Das heißt, ihr seid relativ sparsam unterwegs gewesen. Ich kann mir vorstellen und weiß es auch aus der eigenen Bäckerei, da kommt ja ganz schnell was zusammen. Wenn es nur der Ofen ist und selbst gebraucht, ist manches relativ teuer. Wie habt ihr das gelöst? Und zweite Frage, war euch das von vornherein klar, was das bedeutet? Also nicht nur vom Zeitaufwand, sondern eben auch vom wirtschaftlichen Aufwand?
Ja, ich weiß nicht, manchmal denke ich, es war also mir nicht klar, ich bin einfach losgerannt. Ich wusste, irgendwann brauchen wir Geld. Dann gab es ein ganz kurzes Rendezvous mit öffentlichen Geldgebern oder mit der Tech-Thüringer Agentur für Existenzgründung. Und da bin ich quasi, habe ich losgelegt und wir haben dann aber zusammen gesprochen, Dirk und ich, gesagt, ey, lass uns einen Weg finden, dass wir außerhalb der Bankstrukturen hantieren, falls irgendwas ist. Also gerade weil es Ende Corona war, so eine ganz komische Zeit, wo das so ein bisschen so gefühlt in der Außenwelt auf dem Kipppunkt war. Das, man wusste nicht genau, was jetzt gleich passiert. So, es war eine komische Stimmung und dann haben wir gesagt, okay, wir gucken uns jetzt mal um und suchen, holen uns woanders Geld und haben uns etliche Privatkredite organisiert, so in unserem privaten Umfeld.
Ja.
So, und ja, und haben da quasi jetzt kleinere Verpflichtungen. Und wenn jetzt irgendwas kippen sollte bei uns, dann wäre das nicht so akut. So. Wir sind ja wirklich so klein. Also wir backen ja auch nicht, also brechen viel oder also wir backen in der Woche 400 Brote, 500 Brote ungefähr, ein bisschen Süßkram und das liefern wir aus und man kommt so gerade so erstmal über die Runden, um das alles abzudecken. Ja. Genau, ein wichtiger Teil, das habe ich noch gar nicht gesagt, sind Workshops. Wir geben so fast alle 2 Wochen Workshops mit 8 bis 11 Leuten ungefähr. Und die sind bis Sommer ausgebucht. Und das ist quasi ein wichtiges Standbein. Genau. Ein zweites Standbein war immer die Vermietung. Also wir haben so einen Küchentrakt, also einen kleinen Küchen, wir haben einen Kipper und einen großen Herd und Edelstahlteile und Konvektomaten und haben quasi lange Zeit auch den Küchenteil vermietet. Also wir haben mit anderen Leuten hier auch gemeinsam gearbeitet. Das war auch nochmal ein ganz wichtiges, kleines Standbein, damit wir das so in Ruhe aufbauen können.
Und ist das dann Kundschaft, die bei euch in die Kurse geht, oder sind das tatsächlich Hobbybäcker, die einfach mal schauen wollen, wie ihr das macht?
So, ja. Also die Kundschaft, die wir haben, kommt teilweise, fragt. Wir haben natürlich ein Schild vorne an der Tür. Wir haben ja hier aus der Werkstatt heraus wie so ein Mini-Tresen in der Tür und verkaufen auch von hier aus. Und da kommen Nachfragen und die finden uns auch im Internet. Und wir haben mittlerweile auch einen recht straffen Einzugskreis. Also man kann sagen, so 100, 150 Kilometer ist kein Thema mehr, fahren die Leute an. Und das ist auch wirklich eine ganz tolle Geschichte, weil wir wollen ja, dass die Sauerteige, die 4 Stück, mit der wir arbeiten, in die Welt gehen. Und die tragen die in die Welt und das macht sehr viel Freude, dem zuzusehen. Wir haben auch immer sehr ambitionierte Leute hier, vom professionellen Hobbybäcker, sag ich mal, bis zum blutigen Anfänger. Und wir schaffen das dann immer in den Kursen, so in Gruppenarbeit, da auch immer fantastische Ergebnisse abzuliefern. Dann backen 3, 4 verschiedene Brote in der Zeit und die gehen dann hier total happy raus und tragen unsere Sauerteige in die Welt. Und das finden wir super spannend, inklusive, dass uns das eine unserer Standbeine ist, sozusagen.
Ja. Jetzt backt ihr 400, 500 Brote in der Woche, habt ihr gesagt. Backt ihr die tatsächlich zu zweit oder habt ihr auch noch Mitarbeiter, die euch unter die Arme greifen?
Nein, also wir sind wirklich zu zweit und wir haben da auch lange am Anfang drüber geredet. Wir haben auch ursprünglich mal zu dritt angesetzt sozusagen, da soll es noch so eine Streetfood-Geschichte geben und das war jemand, der am Aufbau mit beteiligt ist und hat sich dann aber für einen anderen Weg entschieden. Das war für uns auch vollkommen in Ordnung und wir haben jetzt in den letzten anderthalb Jahren viel drüber geredet und es ist eigentlich klar, dass wir die Nummer zu zweit auch weitermachen wollen und vor allem wollen wir beide backen. Mhm. Also wir haben jetzt eigentlich auch wirklich gar keine Ambitionen, das jetzt irgendwie groß zu schießen oder hier irgendwie sonst was für eine Nummer zu machen. Wir würden gern zweigleisig weiter mit dieser Seminargeschichte fahren und das vielleicht noch ein bisschen erweitern. Da haben wir auch noch ein paar Ideen zu und versuchen da, ich sag mal, so breit wie möglich aufgestellt zu sein, um auch unsere Sachen, die wir selber Bock haben. Wir kommen beide aus dem Seminarbereich, wir haben das schon gemacht und so macht es auch super Spaß. Und das wird der Weg bleiben und wir haben jetzt nicht vor, irgendjemanden einzustellen erstmal. Wenn irgendwann das so viel werden sollte, ne, dass wir da vielleicht Hilfe brauchen, wird vielleicht noch jemand dazukommen, aber das gucken wir uns genau an. Anfragen sind durchaus da. Schon drei Leute hier stehen, die gesagt haben, ich fange sofort bei euch an.
Wahrscheinlich auch Praktikantenanfragen.
Ja. Die haben wir auch, aber das ist uns ehrlich gesagt etwas zu, das macht Arbeit. Mhm. Und wir müssen hier ganz fokussiert unsere Nummer durchziehen, weil wir in den Prozessen ja wirklich auch immer noch ganz tief reingucken und versuchen wirklich an allen Skalierungsschrauben, was Qualität angeht, zu regeln. Und da kann ich nicht irgendjemanden mitnehmen, sozusagen. Das wäre ja auch jetzt mein Anspruch, dass der wirklich was lernt. Mhm. Und nicht nur der ist mit, hier macht man einen Abwasch. Also man möchte auch was vermitteln an der Stelle und dafür braucht man ein bisschen Kopf frei und Zeit. Und wir haben eher mit unseren Prozessen bis jetzt zu tun gehabt. Aber da bin ich der Meinung, sind wir auf einem wirklich fantastischen Weg, weil das zwischen uns auch vollkommen intuitiv funktioniert. Dadurch, dass wir hier zwischendurch auch noch einen Verkauf machen, müssen wir Arbeitsprozesse immer hin und her schieben. Mhm. Ne, so. Und das funktioniert mehr oder weniger blind. Das funktioniert über Blickkontakt und dann übernimmt der andere an der Stelle und übergibt es wieder zurück. Das finde ich wirklich auch faszinierend.
Ja, Verkauf habt ihr gerade schon gesagt, ist bei euch quasi vor Ort. Ich habe aber auch gesehen, dass ihr einige Wiederverkäufer, würde ich es jetzt nennen, habt und auch einige Restaurants, also Gastronomie, bei der das Brot vielleicht nicht zum Kaufen ist, aber man bekommt es zu essen, oder?
Ja.
Ja, also es gibt so ein, wie geht man so eine Sache an, ne? So am Anfang, da meldet man sich bei Leuten, die man kennt oder geht in irgendwelche Läden und sagt, okay, verkauft ihr das Brot und was ist das für Brot? Und die Idee war immer so, eigentlich die Ursprungsidee war, dass wir hier gar nicht verkaufen, sondern wirklich nur produzieren. Haben aber gemerkt, wahrscheinlich wie so viele, das ist natürlich für die Kunden interessant ist, wenn die Bäcker und Produzenten selber kennen. Mhm. Das heißt, wir haben hier unseren kleinen Verkaufsstand und viele Leute kommen hier raus extra. Das ist wirklich ziemlich weit in der Pampa, wie so ein Gewerbegebiet, kann man sich das vorstellen. Hier ist ein großer Einkaufsmarkt noch gegenüber. So, ansonsten fahren wir zweimal die Woche, fahren wir in die Stadt rein mit einer Lieferung. Einmal in die Stadt nach Erfurt und einmal nach Sömmerda in die Kleinstadt, die ist 15 Kilometer nördlich. Da gibt es einen Hofladen und in Erfurt gibt es einen kleinen Bioladen. Und dann gibt es für Freitag gibt's immer so eine Möglichkeit, in bestimmten Stadtteilen, an bestimmten Orten sein Brot nur abzuholen. Da haben wir quasi so einen Lieferdienst, da wird quasi wie zwischengelagert, ne, in einem Weindepot zum Beispiel oder in einem Café, im Stadtzentrum, also ein kleines Bistro und dann kann man freitags ab 13 Uhr holt man das dort nur ab und bezahlt aber, was ich online bei uns, wir hatten zwischenzeitlich auch einen Online-Shop, wir haben das jetzt wieder abgewählt und sind eigentlich auf diese Bestellgeschichte, dass sich Leute per WhatsApp oder per Mail bei uns melden oder Telefon. Wir telefonieren wirklich super viel am Tag, weil viele Leute rufen an. So. Also es gibt jede Menge Stammkunden, die sich das irgendwo hin liefern lassen. Mhm. So, an diesen. Wir haben 3+4 Orte, ungefähr 7 Orte. Ja.
Wie geht ihr denn mit dem vielleicht Druck, also für uns ist es Druck, weil wir sind eine reine Vorbestellbäckerei hier in Hamburg, mit dem Druck um zu wissen, da sind jetzt Leute, die haben unser Brot bestellt. Im Zweifel gibt es da noch nicht mal eine direkte Kommunikation zwischen euch und den Kunden, die das dann für irgendwann und irgendwo bestellt haben. Ihr wisst genau, das muss ja jetzt eigentlich funktionieren und es darf eigentlich nicht schief gehen, weil der Kunde wartet ja auf das Brot und wenn wir dann ein Brot hinlegen, das nicht so ist, wie wir uns das vorstellen oder wie sich der Kunde vorstellt, dann geht das ja irgendwie nicht. Ist euch das erstens schon mal passiert und zweitens, was sind da eure Gedanken zu? Habt ihr einen Plan B, wenn doch mal was sein sollte?
Also bei uns ist es so, dass wir von den Abläufen, die wir haben, also wir haben am Anfang auch, sage ich mal, gewisse Qualitätsschwankungen gehabt, aber mittlerweile haben wir das so gut im Griff, dass natürlich immer mal was durchrutscht. Ne? Da wir sehr direkt mit den Kunden in Kontakt sind, auch teilweise telefonieren oder die uns kennen, weil sie auch schon mal hier waren, kommunizieren wir das zurück und regeln das irgendwie oder liefern das nach oder sonst irgendwas. Also bis jetzt funktioniert das wirklich ganz gut und die Kundschaft hat dafür Verständnis. Und ich sag mal, die Qualitätsansprüche, die wir haben, die erfüllen wir jedes Mal. Also wir geben jetzt nichts raus. Ich sag mal, wir verkacken auch nicht mehr. Das muss ich wirklich sagen. Da bin ich sehr stolz drauf, dass wir hier noch nie irgendeinen Teigklumpen wegschmeißen mussten, weil wir unsere Prozesse halt wirklich im Griff haben. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass wir das in den Backhäusern, in diesen Holzbacköfen, wo ja nochmal zusätzlich diese Nummer mit dem Anfeuern ist, ne? Ja. Also was noch eine wirklich krasse Taktung zusätzlich ist. Und da haben wir 10 verschiedene Brotsorten am Wochenende gebaut, plus 3 Süßspeisen und haben uns da den absoluten Vollwahnsinn gegeben mit Zeug aufbauen und wieder wegräumen danach und so. Ne? Wir waren ja da nur zu Gast. Und dadurch haben wir so eine Struktur entwickelt, dass wir sehr safe sind und mit unserer Qualität eigentlich, ich klopfe uns jetzt mal gemeinschaftlich auf die Schulter, der Meinung sind, dass hier ein Brot wie das andere gemalt aussieht und auch von der Quali vollkommen in Ordnung ist. Und wenn wirklich mal was ist, dann kommunizieren wir es einfach kurz.
Ja, also, ja, wir haben meistens Kontakt. Ja. Also wir kennen meistens die Leute, weil die sich vorher irgendwie melden, ja. Übers Online-Formular oder... Manchmal gibt es, ganz am Anfang gab es Qualitätsschwankungen, da sind wir dann in den Laden, in den Hofladen vor und haben das dann auch nochmal erklärt, was da passiert ist. Aber das ist meistens, also die nehmen das alles so, weil schmecken tut es, sieht manchmal komisch aus oder so.
Also am Anfang
mit. Am Anfang sah es wirklich also echt komisch aus und dachten auch, wir können gar nicht mehr backen. Aber das war eine ganz andere, ja, ganz andere
Zustand. Wir mussten ja erstmal Elektroofen lernen. Das war ja erstmal, wie geht denn das? Wo macht man hier das Feuer? Wie schiebt man das Zeug dahinter? Und nee, also das war schon eine krasse Umstellung. Und was aber auch unwahrscheinlich geholfen hat, ist meine Meinung, wir haben ja damals in den Holzbacköfen alles in so Babywannen quasi mit Hand gemacht. Und dieses, dadurch, dass man diesen Teig so gut kennenlernt, wenn man den so lange mit der Hand macht, hatte man dann auch eine ganz andere Einschätzung, wo man dann plötzlich eine Maschine hatte und so, was ja nochmal was anderes ist. Da musst du ja nochmal anders in die Beobachtung gehen und so. Und das war super spannend. Und wie gesagt, mittlerweile sind wir sehr zufrieden, weil die Abläufe da auch wirklich astrein durchlaufen. Und wir kennen unsere Teige, wir beobachten die genau und haben die wirklich im Griff, auch diese Verschiebung, die da stattfindet. Gerade wir hier im Gewächshaus mit Temperaturunterschieden Sommer, Winter ist hier schon straff, sag ich mal.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Aber wie gesagt, wir haben das wirklich alles mittlerweile im Blick und selbst diese Umstellungszeiten, wir gucken da drauf, wir sehen das und dann reagieren wir und dann passt das.
Also. Ja, aber ich verstehe die Frage so, man ist, also ich kann jetzt für mich sagen, ich bin jedes Mal ein bisschen aufgeregt, wenn quasi da Vorbestellungen sind oder zum beispielsweise, wir liefern ja auch eine Sterneküche. Und das Brot muss halt sitzen. Und wenn das nur, also wir backen das ja nur alle, was weiß ich, alle 4 Wochen zum Beispiel, ne? Hm. Also in größeren Menge und dann wird es dorthin geliefert und die frieren das ein und arbeiten das dann irgendwie ganz clever auf wieder. Und wenn man das nicht so oft macht, dann ist das wirklich aufregend. Man sagt, okay, der Teig ist so schwer, also schwierig. Sagen, wir hätten gerne ein sehr rockiges Brot, was sehr luftig ist und viel Salz enthält. Okay, alles klar. Es ist alles so voller Widersprüche, der Wunsch. Und dann haben wir irgendwie 5, 6 Versuche gebraucht. So, aber dieses Brot ist wirklich, also dieser Teig ist sehr schwer zu bearbeiten, auch einzuschätzen, wenn man das nicht jeden Tag macht. Oder wenn wir Pause hatten, wenn wir Ferien, Sommerferien haben, so nach 3, 4 Wochen fangen wieder an, dann ist bei mir die Aufregung schon immer ein bisschen da. So, okay, können wir es noch? Also was die Teigeinschätzung angeht, weil wir arbeiten viel auf Sicht. Ne?
Ja.
Die Teigbeurteilung, wann geht es in die nächste Stufe? Wann geht es in den Ofen?
Ja, aber das macht ja aus meiner Sicht auch das Handwerk aus, also das eigentliche Handwerk, dass man wirklich reagieren kann. Und ein befreundeter Bäcker, den Arndt Erbel, der hat ja so schön auf dem Brotfest gesagt, ne? Die Meisterschaft ist eigentlich der Umgang mit Toleranzen.
Mhm,
und
richtig,
das ist es eigentlich, ne? Also den Teig selbst herstellen ist gar nicht mal das Problem, sondern dann zu sehen, wie es ihm geht und was er braucht.
Richtig, genau.
Ist bei uns auch hängen geblieben. Ich fand das sehr interessant mit den, man hat seine Prozessparameter im Griff. Ich finde das ja auch immer ganz lustig. Ich komme ursprünglich aus der Kinderkrankenpflege und habe jahrelang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Schwersttraumatisierten gearbeitet und habe da angefangen, meinen Hund zum Therapiebegleithund auszubilden und habe dann ich sag mal, Therapie-Begleithund-Geschichte war so vor 15, 20 Jahren, wo das für mich so losging, war so ein bisschen brotlose Kunst. Und ich habe dann eher mit Problemhunden gearbeitet und habe eine Ausbildung gemacht und habe so ein gewaltfreies Konzept auch für Aggressionshunde entwickelt. Mhm. Und habe das auch jahrelang erfolgreich gemacht. Und es ist ganz witzig zu sehen, dass es da auch um Prozesse geht, genauso. Und die müssen genauso getaktet werden. Und das ist ganz lustig, dass wir jetzt quasi unsere Brotkurse, die wir machen, genauso gestalten, wie ich damals mein Hundetraining gestaltet habe. Wir schicken die einmal durchs Programm, zeigen, guck mal, hier funktioniert. Und jetzt geh mal bitte selber los und mach das. Und genauso habe ich früher Hundetraining mit Leuten gemacht. Ich bin nach Hause gekommen, habe die angeguckt, habe gesagt, so, wir bauen jetzt mal einen Prozess. Ich zeige euch, dass der alles macht, was ihr wollt. Wenn ihr wisst, wie ihr das aufbaut, da muss keiner laut werden, da muss keiner rumschreien, da ist man ruhig, cool, souverän. Und dann zieht man sein Ding durch und dann erfährt man Prozessketten und dann guckt man, wo seine Toleranzen sind, ne, so, und muss die austeilen. Und genau das machen wir hier jeden Tag. Und wie gesagt, ich finde es halt immer wieder schön, weil es macht so einen Spaß, mit Krischern zu arbeiten, weil wir halt wirklich an Details feilen. Und das finde ich super spannend, weil du lernst jeden Tag was dazu. Hm. Und ich sag mal, ich bin immer nicht so aufgeregt, weil ich habe so ein Vertrauen, weil wenn der Krischan neben mir steht, dann weiß ich, dass das funktioniert. Und wenn der Krischan sagt, ist nicht so, oh nee, dann weiß ich, dass es besonders gut wird.
Ich bin raus.
Ja, dann gehen wir doch nochmal fast zum Anfang, was eure Bäckerei angeht. Ihr habt ja schon kurz angesprochen, Meisterpflicht ist so ein Thema, da kommt man irgendwie nicht drum rum. Innung habt ihr angesprochen, auch die Handwerkskammer, da habe ich schon rausgehört, dass da wurdet ihr, weiß ich nicht, vielleicht nicht mit offenen Armen, aber zumindest nicht negativ empfangen.
Ja.
Vielleicht könnt ihr da ein paar Worte zu schildern, wie das ablief. Also man muss ja irgendwie die Handwerkskammer kontaktieren, wenn man eine Bäckerei aufmachen will. Und dann kenne ich viele Geschichten, wo das in Ablehnung endete und man gar nicht erfahren hat, was eigentlich für Möglichkeiten bestehen, abseits der klassischen Ausbildung. Es gibt andere, und dazu gehört ihr offenbar auch, da wurde einem einfach erzählt, wie es gehen kann und im Zweifel sogar noch unterstützt dabei. Ich bin gespannt, was ihr zu berichten habt.
Ja, ich wusste das ja, dass es, dass man die Meisterpflicht, dass es meisterpflichtig ist. Und ich habe die Handwerkskammer aufgeregt kontaktiert Und dann wurde ich davon von A nach B geschickt und hatte ein, wie soll ich das sagen, dann gab es so einen Aha-Moment, weil eins hatte ich nicht im Blick. Ich dachte immer, ich müsste die Ausnahmegenehmigung irgendwie beantragen und dann später vielleicht auch noch den Meisterkurs machen. Und was ich nicht wusste, war, dass ich quasi unter diese Altersklausel falle. Mhm. Ich war damals schon 47 und die gibt's ja, ne, es war genau diese Nummer, und das hatte mir dann jemand so nebenbei dann dort gesagt. Das heißt, es hieß dann so, wir müssen jetzt mal ein bisschen nachdenken, wir melden uns zurück, und dann meldet sie sich zurück, ja, wir können das machen, so ungefähr, das ist in meiner Erinnerung. Ne? Mhm. Sie müssten quasi diese Prüfung machen. Da müssten wir jetzt mit dem Berufsbildungszentrum sprechen und mit der Abteilung Bäckerei. Und daraufhin hatte ich, glaube ich, einen ersten Termin mit den Prüfern. Da ging es eigentlich nur noch darum, wann, wie, wo, was geprüft wird. Wir haben schon komisch geguckt, weil das irgendwie gab es so in dem Sinne. In Thüringen vielleicht noch nicht, aber so richtig klar war es mir auch nicht.
Also da geht es um die Sachkundeprüfung, ne?
Ja, ob es den Fall so wie bei mir jetzt schon so gab, dass jemand daherkommt und sagt, ich möchte das gerne machen. So, genau, es ging um die Sachkundeprüfung. Ich hatte es, glaube ich, im Oktober 21, hatte ich mich dort gemeldet, aus September 21, und ist okay, die Sachkundeprüfung ist im Februar, die theoretische. Und danach legen wir fest, wann die praktische ist. Ich so, oh, krass, ja, weiter Weg. Im Nachhinein würde ich sagen, war absolut okay, weil ich hatte dann ein Zeitfenster, in dem ich mich vorbereiten musste. Und ich hatte dann gefragt, okay, was wird denn geprüft? Naja, das Übliche. Okay, das Übliche. Da habe ich mir ich habe dann irre viel gebacken und ganz viele Bücher angelesen und ganz viele Themen angeschaut und alles, was ich irgendwie kriegen konnte, war in der Bibliothek unterwegs und wusste auch, da geht's ja gar nicht ums Backen, es geht um Recht, Arbeitsschutz, Warenkunde, ne, also diese ganzen Themen. Und dann bin ich zu dem Termin, da gab es auch vorher, glaube ich, relativ wenig Kommunikation im Februar 22, und da war die theoretische, und da wurde ich quasi dreimal geprüft mit Multiple Choice und nochmal so Erklärungen, und es gab nochmal ein persönliches Gespräch mit einem externen Prüfer, und der sollte mich auch mit einer Prüferin vor Ort dann eben in den Osterferien im April, Ende April prüfen. Und er hat mir dann quasi gesagt, was ich zu backen habe, quasi nach dieser theoretischen Prüfung. Die hatte quasi durchgeguckt und hat gesagt, und dann wusste ich nichts. Also auf welchem Weg bin ich da jetzt? Oder fahre ich jetzt quasi einfach wie vorm Baum? Genau, dann gab es die Ansage, es gibt 3 Tage. Am ersten Tag treffe ich erste Vorbereitung, mache Sauerteige, am zweiten Tag wird gebacken. Und am dritten Tag ist Präsentation inklusive, also wirklich Präsentation, Auspreisung und so weiter. Also das, und in der theoretischen wurde ich auch auf Arbeitsschutz, Hygiene, also diese ganzen Fachgebiete geprüft. Ich sollte 9 Sorten Brot backen. Ich glaube, 9 Gebäcksorten, sorry. Also haben gesagt, also Brot, Brotstangen, Baguette, Sonderbrot, Roggenmisch in der Form, Weizenmisch in der Form, Weißbrot, Toastbrot, also so, es war echt viel. Und dann meinte ich so, krass, okay, ich backe das alles am gleichen Tag, ja, an einem Tag eigentlich backen. Ich sage, okay, dann steige ich auf Hefe um, ja, genau. So, was ich ewig nicht gemacht habe. Dann habe ich gesagt, ist schon klar, sie prüfen mich jetzt auf etwas, was ich eben nicht mache und auch nicht mehr machen werde. Ja, nee, das ist, machen Sie mal. Ist okay. Genau, dann bin ich nach Hause und habe das trainiert. Ich habe das geübt, habe mich damit beschäftigt. Hinzu kam, dass ich quasi angewiesen war, noch eine Mappe zu erstellen mit den Rezepturen. Ich musste im Vorfeld, also die Rezepturen, die ich für diese Prüfung entwickle, Warenkunde musste ich auch noch und so, ne, wie ich die Prozesse gestalte und also wie ich denke, diesen Tag zu, diesen eigentlichen Kernbacktag zu gestalten und die Auspreisung und Präsentation der Produkte. Das musste ich, das war wie eine Mini, also ich würde mal sagen, eine kleine Vordiplomarbeit.
So. Ja, also das wird in aller Regel bei einer Meisterprüfung verlangt.
Genau.
Was ich da jetzt gerade höre.
Auf der Ebene fand das eben statt. Mhm. Und dann gab es die 3 Tage, da waren 2 Prüfer und ich. Und haben mir auf die Finger geschaut.
Und wo hat das stattgefunden? Eure Bäckerei gab es ja wahrscheinlich noch nicht.
Die gab es noch nicht. Das war im Berufsbildungszentrum in Aalach. Das ist auch ein Stückchen außerhalb von Erfurt. So, und das war an sich interessant, weil ich stand auch vor dem Elektroofen und dachte, okay, hier brauche ich wirklich Hilfe. Ich habe keine Ahnung, wie der Ofen geht.
Also es gab auch keine Einarbeitungszeit, also wo du hättest sagen können, da kann ich mal einen Nachmittag da rein und mich mal vertraut machen mit den Dingen.
Ich bin wirklich ins kalte Wasser und die meisten Teige habe ich wirklich mit der Hand geknetet, auch dort.
Ja.
So. Also ich bin auch an die Maschinen, aber da, wenn man nicht firm ist, die irgendwie auch schnell wieder sauber zu kriegen oder ne, das habe ich dann irgendwie gelassen und dann meine eigenen Verfahren da weitergearbeitet. Das war ja auch nicht wild für die war so eher so belustigt, wie ich das so mache. Genau, aber ich glaube, dass sie gesehen haben, dass ich die Prozesse verschachteln kann und dass ich zu bestimmten Zeiten bestimmte Brote ausbacken kann. So, und die Stufen und mich auch nicht überhaste. Es gab einen kurzen Moment, wo das sehr stressig war, wo ich dann irgendwie shapen musste und gleichzeitig irgendwas eingeschossen werden musste, weil die auch nicht über die Kühlung ging.
Ja. Aber soweit. Du bist also ruhig geblieben und
ich bin, hast alles ich habe versucht, bekommen. Ruhig zu bleiben. Ja, das ist also eine Gemütsfrage. Und ich wusste dann wirklich immer noch nicht, nach dem 3. Tag war die Präsentation, ne, also Auspreisung, das musste alles drapiert werden, da gab es auch Fotos und wie so ein Tisch, ne, so mehreren Etagen, musste das alles so hergerichtet werden. So, und dann wurden die Brote dann nochmal weggenommen, verkostet und dann haben die immer so geprüft und gekaut und geprüft und gerochen und auseinandergenommen. Das war total, also fand ich total spannend. Und dann wusste ich immer noch nicht, ob ich es geschafft habe. So, das war dann erst irgendwie 1-2 Tage später. So, dann war es klar. Okay, das ist in Ordnung, was sie machen. Schauen wir mal. Alles Gute. Und justement war das so, wir haben dann die Bäckerei. Ich hatte dann, also das hat dann noch gedauert und das war mit der Anmeldung der Selbstständigkeit. Hat sich das alles immer so ein bisschen verschleppt. Da dachte ich, okay, wo ist denn jetzt das Schreiben? Ich brauche jetzt die Eintragung. So, damit ich losstarten kann. Und es kam dann auch irgendwann und viel später, als wir dann 4 Monate später mal auf, im September 22 haben wir quasi ersten Backtag gehabt und ich glaube, im Oktober tauchte plötzlich auch mein Prüfer auf. Und ich kam mit einem Kollegen und wollte wissen, ob wir wirklich ernst gemacht haben. So, und das ist eine interessante Geschichte. Sie sind dann immer wieder am Dinkelbrot hängen geblieben hier. Haben sie immer heimlich zugezwinkert und immer dran rumgeknabbert. Ey, guck mal hier. Also, ey, oh, hier. So. Also, das war, glaube ich, nochmal eine andere Erfahrung, auch für die Prüfer.
Ja.
Dort. Also, ich habe jetzt nicht wirklich nicht schlecht. Ich fühlte mich so ein bisschen anonymisiert, so, weil ich auch nicht wusste, ist das alles klar für alle Beteiligten, was ich hier will? Oder ich habe mich da auch nicht groß im Vordergrund geschoben. Ich wollte es machen und dann war ich auch wieder weg. Oder seitdem war ich auch nie wieder in Handwerkskammer. Ich habe immer mal Kontakt mit der Rechtsabteilung, wenn jetzt irgendwie mal so andere Fragen auftauchen, wegen GEMA, wenn die GEMA hier reinmarschiert oder irgendwelche so Sachen, was IT-Recht angeht oder so. Aber sonst habe ich mit der Handwerkskammer wenig Kontakt. So.
Der Prüfer war auch Bäcker, also amtierender Bäcker, der mit eigenem Betrieb, oder war das jemand von der Handwerkskammer?
Das war ein externer Prüfer, der auch Meister ist, aber eigentlich in diesem Ausbildungskontext eingeladen wird. Mhm. So würde ich mir das vorstellen. Ja,
weil das ist immer unterschiedlich, wenn die Handwerkskammer da ranholt. Manchmal sind es wirklich, böse gesagt, Konkurrenzbäcker, die, also mit ein bisschen Abstand natürlich, aber die einen eigenen Betrieb haben. Manchmal sind es wirklich Externe, die das mehr oder weniger hauptamtlich machen. Deshalb die Frage. Ja, schön. Ja. Auf jeden Fall hast du die Ausnahmebewilligung nach § 8 Handwerksordnung, so klingt das für mich, bestanden.
So sieht das aus.
Genau. Und bekommen. Und bist damit auch vermutlich relativ frei, was ihr backt. Oder gibt es eine Einschränkung? Das wäre ja auch möglich, hätte die Handwerkskammer tun.
Interessanterweise steht quasi auf der Urkunde und an dem Schreiben nicht speziell drauf, was ich darf, was ich nicht darf. Also ich könnte alles Mögliche backen. So. Also da haben sie quasi irgendwie nicht weiter groß eingeschränkt.
Aber dafür war die Prüfung auch sehr umfangreich. Insofern
ist alles bestimmt. Ja. Interessanterweise wurde ich nicht auf Kleingebäck geprüft. Mhm. So, das haben sie gelassen. Sie wollen ja Brot machen, Herr Weiß, also so. Dann prüfen wir sie jetzt aber richtig auf Brot.
So. Ja. Und wie ich sehe, bei euch auf der Internetseite, da kann man ein bisschen die Brote auch anschauen. Für alle, die mal stöbern wollen, gibt's ja auch im Grunde kein Kleingebäck, ne, bei euch? Oder macht ihr zwischendurch mal ein paar Brotchen, Semmeln?
Gar nicht. Wir haben uns dagegen entschieden.
Mhm. Ja, also das ist so mein Ding gewesen. Ich habe damals quasi zu Christian gesagt, pass auf, Christian, das ist die Brotnummer, die ist geil. Aber wenn wir hier anfangen, Brötchen zu machen, bin ich weg. Und das habe ich auch durchaus ernst gemeint. Und wir haben uns dann entschieden, hier so eine coole Dinkel-Emmer-Rostel-Nummer nennen wir das. Das ist sozusagen Dinkel-Emmer-Mix mit einem sehr flüssigen Teig, der nur so eingedreht wird. Und dann machen wir wie so kleine Baguette-Stangen. Hm. Oder wir machen dann auch Baguette am Samstag. Also da sind wir auch gut dabei. Da stehen wir auch voll drauf und mögen das auch selber sehr. Und wir haben wirklich eine ganz klare Absage an diese Brötchennummer erteilt. Das ist auch, wenn hier jemand kommt und sagt, habt ihr Brötchen? Nee, hier gibt's noch kleine Brote.
Ja, was auch rein logistisch schlau ist. Für alle anderen, die jetzt zuhören und vorhaben, als Quereinsteiger eine Bäckerei aufzumachen. Brötchen, da muss man ziemlich viel für nehmen, damit sich der Aufwand am Ende lohnt.
Ja. Und der Fokus rutscht weg. Mhm. Also je kleinteiliger Dinge werden, rutscht der Fokus weg aufs Größere. Oder ne, wir haben jetzt zum Beispiel ganz am Anfang ich habe angefangen, noch wieder 5-6 Sorten Brot zu planen. Und Dirk meinte so, lass uns von vorne anfangen, mit einem Brot anfangen. Wir machen eine Sorte Brot. Und in 3 Wochen machen wir 2 Sorten, wenn das funktioniert. Und haben quasi nochmal von vorne begonnen. Und das war total klug. Und sinnstiftend auch für uns. Das sieht zwar im Regal jetzt erstmal komisch aus. Okay, 2 Brote. Hm. Aber diese Prozesse zu beobachten, also jeden Tag das Gleiche zu machen und zu gucken, okay, wie läuft denn das? Wie fühlt denn sich der Teig hier an? Wann müssen wir welche Temperaturen müssen wir jetzt hier einstellen in der Kühlung, wie backen wir aus? Das reicht für 2 Brote, also für Wochen, um das zu beobachten.
Allerdings.
Und dann kommen neue Getreidesorten hinzu. Und dann haben wir quasi parallel dazu haben sich quasi die Zeitfenster, in denen wir Zeit hatten, um Sachen auszuprobieren, wieder vergrößert, ne, weil wir schneller wurden und kompakter. Und dann füllten sich das wieder und haben gesagt, okay, wie könnte so ein Repertoire aussehen? Also, sag ich mal, aus Kundensicht, etwas luftigere Dinkel, also Sachen, auf die wir auch Lust haben, Emmerbrote, Spezial Rotkornweizen oder Weizensorten oder Roggen. Wie sieht denn das aus? Also kompakt, fluffig, groß, klein, für Herzhaftesser, für Käseesser, für Süßfrühstücker, also so, dass man, wie kriegt man so ein kleines Repertoire hin, dass so unterschiedliche Leute da kommen können mit ihren Vorstellungen von Brot. Und so baut es sich das so Stück für Stück auf und sind jetzt so bei 4, 5, 6 Sorten pro Tag.
Mit dem Zielplan oder der Idee, das auch weiter auszubauen, oder sagt ihr, jetzt sind wir eigentlich durch, also wir sind jetzt an der Kapazität, was die Vielfalt angeht, oder gibt es da noch Potenzial, also noch Zeitlücken oder andere Kombinationen oder was auch immer, also das ist ein bisschen die Routine, die dann Einzug hält, ne? Wenn man dann irgendwann alles nahezu perfekt kann, ergeben sich ja, wie du auch schon sagtest, mal Lücken. Sollen die gefüllt werden, ja, oder seid ihr eigentlich zufrieden mit dem, wie es jetzt ist?
Also ich mache mir da immer keinen Kopf, weil Krishan füllt jede Lücke. Also Krishan hat immer ein Experiment auf Lager. Wir haben uns jetzt mal mit Focaccia beschäftigt und haben da so eine Nummer gebaut aus Dinkelemmer. Und haben den auch wirklich jetzt auf pur, packen da wirklich auch Kalamata-Oliven rein, die Dinger, die wirklich am Baum hängen, bis sie reif sind. Und wir bauen immer noch mal an so einer High-End-Geschichte und gucken dann mal und geben das mal so ein bisschen raus. Und so sind ja auch die ganzen anderen Brote entstanden. Wir haben Sachen ausprobiert und hatten eine Idee und haben das so weiterentwickelt. Und ich sag mal, mit dem Repertoire, was wir jetzt haben, weil wir backen ja auch nicht jeden Tag dieselben Brote, wir haben ja unterschiedliche Repertoire-Sachen, Freitag nochmal so ein super Special, mal so ein, wir haben ein super cooles Hanfbrot entwickelt, ne? Und haben so ein feige Walnuss, und da gibt's dann nochmal die super Spezialgeschichte, wo wir ganz zufrieden sind und jetzt auch nicht unbedingt da weiter dran schauen müssen, weil wir haben so viel Brotsorten jetzt mittlerweile in petto, dass wir sie eigentlich so gar nicht alle machen können. Und gucken uns das an, auch je nachdem, wie das die Kundschaft entwickelt. Wir finden es immer ganz spannend. Wir brauchen dann so ein Brot und die ersten paar Mal ist das so, na mal gucken. Und dann gibt's die Leute, die dann plötzlich vollkommen, der Vollkornbauer geht aufs Panna Puglesi, also aufs Hartweizen-Mehlbrot, vollkommen steilst. So, es ist einfach ganz lustig zu beobachten. Und wir sind da wirklich mit dem Repertoire so gebaut, dass wir, wie gesagt, immer mal ein Experiment machen und uns da auch immer weiterentwickeln. Aber zurzeit ist das, bleibt das so auf der Linie und findet halt am Rand statt, je nachdem, wie es die Prozesse halt hergeben. Krishan fragt mich immer und ich nix dann meistens durch.
Ja, es gibt zu bestimmten Zeiten bestimmte Sachen zu tun. Wie zum Beispiel jetzt merken wir, dass die Kundenzahl höher geht. Ne? So nach anderthalb Jahren konsolidiert sich das so ein bisschen, und wir versuchen diese Bestellebene also klarer auszubauen für uns. Das heißt, viele Dinge muss man ja behaupten. So ist es bei uns, also zum Beispiel bestimmte Getreidesorten. Emmer war nicht bekannt hier, auch Einkorn nicht, also nicht so richtig. Rotkornweizen, Waldstaudenrocken, so diese. Das heißt, wir geben etwas rein, so ins Universum oder ins Kundschaftsuniversum, und dann gucken wir, okay, wie reagieren Menschen drauf, und dann bleiben wir aber dabei. Also Rotkornweizen war am Anfang ganz träge, und jetzt ist es aber so, dass Leute das erkannt haben, was das ist und warum wir das Brot bauen, warum wir das so kreieren und auch so immer Stück für Stück jede Woche kontinuierlich backen. Aber vom Repertoire her ist das jetzt eigentlich schön umfänglich. Worauf wir am Anfang so ein bisschen gesetzt haben, war die Süßstrecke, oder ich zum Beispiel, ne, weil ich auch, also so diese Ebene Croissants oder irgendwie Plunder, Blätterteiggeschichten auch echt mag. Aber das hat sich gar nicht so irgendwie festgemacht. Und deswegen haben wir so 1, 2 Süßsorten, bleiben aber bei dieser Brotgeschichte. Und immer wenn wir merken, das ist eigentlich, verzetteln wir uns, fahren wir dann wieder ein bisschen zurück. Okay, wir reduzieren wieder, also nehmen Sachen aus dem Programm und behaupten, also kennzeichnen die anderen als, das ist richtig gutes Zeug, kommt einfach nächste Woche wieder. Das ist, bleibt auch, nächste Woche ist es auch da.
Ja. Ihr habt jetzt gerade gesagt, die Kundschaft wächst. Wie weit kann sie denn noch wachsen, bis ihr sagt, jetzt ist aber gut, jetzt sind wir an unserer Kapazitätsgrenze, mehr können wir einfach nicht backen. Ist da noch Luft nach oben oder seid ihr also quasi
zur Zeit dran? Ist noch Luft nach oben. Ne? Wir könnten quasi an einigen Stellen relativ problemlos noch ein bisschen hochschrauben, aber es ist auch nicht viel. Und ich sag mal, unser Wunsch war eigentlich von Anfang an so ein bisschen, das hat sich am Anfang rauskristallisiert, wir wollen auch so eine Bestellnummer eigentlich haben. Leute, die regelmäßig kommen, ihr Brot bestellen, Stammkundschaft. Ja. Das wäre ist koordinativ das Einfachste und macht auch am meisten Freude und schafft für alle die besten Arbeitsabläufe und Bedingungen. Und das wäre eigentlich so das Ziel, wenn wir das erreichen würden, dass wir so viel ausbacken, dass wir den allergrößten Teil über so eine Ebene absetzen können. Oder unsere Kunden, die Geschäfte, die Wiederverkäufer sind, wenn die so weit hochgehen würden, dass wir in diesen Bereich reinkommen, dann wäre für uns auch alles in Ordnung und dann können wir das so beibehalten. Dann wird es irgendwann eine Begrenzung geben. Und ich glaube, wir werden uns schwer tun, jetzt irgendwie in den Mengen-Upgrade zu gehen oder zu sagen, wir machen jetzt noch mehr. Also, es ging immer darum, wir wollten klarkommen und unsere Dinge bedienen und vor allem zusammen backen und nicht dann irgendwie zu Administratoren werden von einer Geschichte, wo dann andere Leute für uns backen. Das war auch ganz klar der Plan.
Ja, klingt nach einem guten Konzept und hat sich, glaube ich, mittlerweile auch bewährt bei ganz vielen kleinen Bäckereien, die so ähnlich denken und arbeiten wie ihr. Eine Frage zum Abschluss, dann müssen wir leider schon zum Ende kommen, die mich seit dem ersten Artikel, den ich über euch gelesen habe, beschäftigt. Wie kommt es zu dem Namen? Backe verstehe ich schon noch. Aubacke verstehe ich insgesamt auch, nur nicht im Brotkontext. Was hat es damit auf sich? Wie seid ihr da drauf gekommen?
Das muss Christian erzählen.
Aubacke. Ja, es gab mal einen anderen Namen. Das war, als wir noch im Holzofen-Sektor unterwegs waren. Der hieß Brottourist. Ich dachte, okay, das ist eigentlich ist es eine coole Nummer für die Touristen, einfach das ist so eine Touristenstadt. Mhm. Sondern wir waren dann aber irgendwie, dachte ich so, das ist total konstruiert und war mit einem dritten Kollegen am Backofen und dann kam, hieß das irgendwie durch den Kopf, au Backe. So. Und interessanterweise ist die Bäckerei, die steht in der August-Röbling-Straße. Also, somit schließt es sich, aber nur durch Zufall. So, aber ich dachte, das kann ruhig frech sein. Und Aubacke ist einfach frech, ein bisschen daneben, irgendwie. Das sind ja die Aubacke-Jungs und ich habe oft das Gefühl, dass wir am Anfang auch echt so ein bisschen, naja, Aubacke, ob das was wird, das quasi so ein bisschen beäugelt haben. Aber das ist wirklich nur aus dem Moment entstanden und wir haben die konzeptionelle Ebene mit dem Brottourist, also diese Konstruktion, ne, Tourismus, ja. Brot irgendwie, haben wir da also wirklich verlassen, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie so ein Name aus einer, das ist wie so eine Kopfgeburt, aber eigentlich geht es nicht um Kopfgeburt bei der Sache, es geht hier um Zuwendung und klar, um klaren Plan auf der einen Seite, aber trotzdem in dieses Vertiefen. Und da ist Aubacke irgendwie auch so ein Wort, was so ein bisschen, naja, das eine und das andere spiegelt. Also so den Wahnsinn und die Konzentration.
Ja, und der bleibt hängen. Er bleibt hängen, der
Begriff. Das bleibt durchaus hängen. Ist ja auch ein sehr einfach gewähltes Logo. Ich finde es total cool. Und ich sag mal, wir sind schon ein bisschen damals angetreten, als wir uns unterhalten haben und haben gesagt, was wollen wir denn jetzt machen, wenn wir das machen? Und wir haben beide, glaube ich, ein bisschen Anspruch an die Dinge, die wir tun, auch die wir vorher gemacht haben, wie wir sie vorher gemacht haben. Und Aubacke war halt, geil, Quali und Preis. Ja, also wir sind ja hier wirklich im Hochpreissegment unterwegs bei all unseren Broten. Und wir wollten das auch so ein bisschen ein Stück weit provokativ nach außen tragen. Und als er es mir damals das erste Mal gesagt hat, als das Ding am Ofen kam, habe ich so, mein erstes Gefühl war, ja, super, das ist genau richtig, ne, sozusagen. Also wir fühlen uns total wohl damit, uns gefällt das richtig.
Gibt es denn, das ist aber wirklich die letzte Frage, gibt es denn Reaktionen aus der in Anführungsstrichen echten Bäckerschaft, also von Bäckern, die etabliert sind in Erfurt beispielsweise? Gibt es da vielleicht auch sogar einen Austausch?
Also wie gesagt, wir sind hier so weit ab vom Schuss, sag ich mal, und so eine kleine Nummer, sag ich mal, und wir genießen halt auch diesen Status, so mittel die Verrückten zu sein. Mhm. Ich glaube, so werden wir auch gehandelt unter der Hand, oder wenn man, sag ich mal, über uns kommuniziert, denke ich mal schon. Und wir fühlen uns damit sehr wohl, und deshalb gab es da eigentlich auch aus der Ecke nicht was ganz Interessantes. Letztens stand jemand in der Tür, der wollte auch eine kleine Bäckerei aufmachen und hat nach einem Praktikum gefragt und so, und wir haben gesagt, naja, so Praktikum jetzt nicht, nee, aber vielleicht kommen wir ja einfach mal zu dir gucken und gucken mal drüber, wir haben auch Bock auf Kontakt, gerade Leute, die was Ähnliches machen, also wir sind jetzt nicht die sagen, wir reden jetzt mit niemandem oder so, aber es ist jetzt keiner gezielt auf uns zugekommen. Wir werden sehen, was sich weiterentwickelt, also wir sind offen, die Tür hier ist offen, jeder kann hier vorne herankommen und Hallo sagen. Und wer das macht, wird auf jeden Fall nicht rausgeschubst.
Ja, sind schon respektiert. Vor allen Dingen, weil wir den anderen eigentlich nicht reingrätschen. Wir sind auf einem anderen Planeten unterwegs da.
Ja, ist keine Konkurrenz, ja. Ne? Das ist weder qualitativ noch von der Menge wahrscheinlich auch nicht.
Ja, richtig. Nein.
Ja. So. Gesagt haben wollte ich eigentlich, dass ich euch jetzt rausschmeißen muss, weil bei mir noch ein Termin drückt. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht in 1-2 Jahren, wenn es dann bei euch auch wieder was zu erzählen gibt, zu den 1-2 Jahren dazwischen, nochmal wieder hören. Das mache ich ganz gerne, um mal reinzuschauen, wie das sich alles entwickelt hat. Ob das, was ihr heute erzählt habt, dann noch Gültigkeit hat oder ob ihr euch vielleicht auch ganz anders entwickelt habt. Euch erstmal vielen Dank für die Zeit am Abend, sowohl bei euch nach dem Teig und vor dem Teig wie auch bei mir. Und ich würde mich freuen, wenn ich dann auch mal bei euch aufschlagen darf. Darf wahrscheinlich, die Frage ist die Zeit, aber auf dem Weg nach Sachsen, da bin ich immer noch unterwegs von Hamburg aus. Da liegt Thüringen ja nicht so weit weg. Dann schaue ich vielleicht mal rein.
Einladung steht. Ansonsten hätte ich gern noch was Persönliches gesagt, und zwar ich möchte Danke sagen für dieses grandiose, kleine, geile Buch mit Brot in der Not. Ach, ich bin ja auch im Urlaub dann unterwegs und back da quasi im Gasofen hier, also im kleinen Mini-Ofen für einen Gasherd hier so im Omnia, backe ich mein Brot selber. Und wenn du es jetzt nicht gemacht hättest, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Aber jetzt muss ich es nicht mehr machen, weil du es schon gemacht hast. Und Christian hat es mir zum Geburtstag geschenkt, wo wir in Rauris waren. Und ich will nochmal Danke sagen. Das ist absolut, das ist richtig cool. Das ist mein Buch.
Das freut mich, weil das auch immer so ein bisschen unterm Radar läuft, dieses Büchlein.
Nein. Grandioses Buch, wirklich. Ich habe es total gefeiert. Ich habe es gelesen, ich habe es verschlungen und dachte so, wow, besser geht's nicht. Ne? Alles drinne, was wichtig ist, und das ist ein ganz großes Ding, fand ich sehr cool.
Super, jetzt haben es alle gehört. Kleine Eigenwerbung, war nicht abgesprochen. Trotzdem Dankeschön.
Okay.
Frohes Backen weiterhin.
Alles klar.
Und bis bald.
Ich dir auch.
Wir bis danken.
Bald. Tschüss. Ja.
Ciao. Tschüss.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.